Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch auf die Zeit zusammen mit euch in Gemeinschaft mit dem Wort Gottes zu verbringen. Lasst uns als erstes aufschlagen den zweiten Korintherbrief, das erste Kapitel. Wir haben das letzte Mal den zweiten Korintherbrief angefangen, haben sehr viel über den Gott des Trostes gelernt und möchten heute weitergehen. Das ist die Seite 1298. Und wir betrachten heute Kapitel 1, Vers 12 bis zum Ende des Kapitels, also bis Vers 24. Und ich lese uns diesen Text zunächst. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet. Wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja-Ja auch Nein-Nein wäre? Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollen über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Ich möchte noch beten. Vater, du hast uns dieses Wort gegeben und wir sind dankbar, dass du zu uns gesprochen hast, dass du uns dein Wort gibst, dem wir hineinschauen dürfen und uns prüfen dürfen, auch lernen dürfen, was du uns zu sagen hast. Herr, wir bitten dich um Gnade, dass du uns Erleuchtung, Erkenntnis schenkst, geöffnete Augen unseres Herzens, Herr, damit wir lernen und Christus ähnlicher werden, dir zum Lob. Amen. Wir haben heute ergänzend oder in der Schriftlesung einen Text gelesen, der zu dieser Situation her sehr passt, in Epheser 4. Und in diesen Versen haben wir gelesen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Was im Kontext von Epheser 4 bedeutet, den Heiligen Geist zu betrüben? Ich glaube, wenn wir durch die Verse hindurchgehen, ab Kapitel 4, Vers 1, das ganze Kapitel, so ist das Betrüben des Heiligen Geistes Uneinigkeit. Und dann darüber geht es dort im ganzen Kapitel, dass der Vater, der Sohn und der Geist, Kapitel 4, Vers 1 bis 6, in völliger Harmonie, in Einheit sind. Und nun wir, oder damals die Epheser, heute wir, als Geeinigte in Christus, diese Beziehung zwischen der heiligen Dreieinigkeit repräsentieren dürfen. Und wenn wir das nicht tun, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Jeder von uns, egal ob du klein bist oder groß oder älter, ob du arbeitest, ob du in die Schule gehst, ob du Geschwister hast oder nicht, jeder von uns steht in irgendeiner Beziehung. In einer Beziehung, die Gott dir geschenkt hat. Und Gott hat uns die Beziehung geschenkt, damit wir seine Beziehung zwischen Gott dem Vater, Gott dem Heiligen Geist und Gott dem Sohn widerspiegeln können. So wie Jesus Christus, er war ja ständig auf dieser Erde mit dem Vater verbunden und hat sogar immer wieder gesagt, ich rede nicht aus mir selbst, sondern was ich von meinem Vater gehört habe, das gebe ich euch weiter. Ich und der Vater sind eins. Und am Kreuz lernen wir, wie diese Beziehung darunter, oder wie die Sünde diese Beziehung scheinbar zerstört, als Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber damit wir in unseren Beziehungen, in der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde, wir haben heute schon in der Bibelstunde gehört, es geht auch dort um verschiedene Beziehungen zwischen Ältesten und der Gemeinde, zwischen den Mitgliedern untereinander, zwischen den Menschen in der Gemeinde und der Welt. Jeder von uns befindet sich in einer Beziehung. Und für uns Christen sollte es gelten, dass diese Beziehung dazu da ist, in erster Linie, damit wir dadurch Christus ähnlicher werden. Und dennoch, damit kommen wir zum Predigttext, lernen wir aus der Bibel, dass diese Beziehung nicht immer eine Freude ist. In der Beziehung haben wir die schönsten Erfahrungen. Wenn wir darüber nachdenken, wo haben wir die schönsten Erfahrungen gemacht? So hat die Beziehung immer damit zu tun gehabt. Aber genauso lernen wir auch die schlechtesten Erfahrungen in einer Beziehung. Und über diesen Text, den wir heute vor uns haben, müssen wir dankbar sein, weil die Bibel kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn sie das Leben beschreibt. Das Leben ist so, wie es ist. Verstrickt in Sünde, verstrickt in Streit, verstrickt in Problemen, wo die Menschen darunter leiden, was von ihrem Wesen her ist, nämlich die Sünde. Hier lernen wir Apostel Paulus kennen, wie er in einer Beziehung mit den Korinthern steht. Mit seiner Gemeinde, die er gegründet hat, 1,5 Jahre hat er seines Lebens dafür aufgeopfert, in dieser Stadt zu sein und die Gemeinde zu gründen, die Gemeinde zu festigen, zu evangelisieren, viele Menschen das Evangelium lieb machen. Diese Gemeinde steht jetzt gegen seinen Apostel, gegen ihren Apostel. Eine häufige Ursache, warum eine Beziehung kriselt, sind böse Unterstellungen. Und genau darum geht es auch in unserem Text. Dann, wenn dir etwas vorgeworfen wird und das ist nicht wahr. Die Korinther unterstellten Paulus Dinge, die nicht wahr waren. Und anhand diesem Text lernen wir, in heiklen Situationen unserer Beziehung richtig zu reagieren, nämlich so wie Apostel Paulus hier. Und deswegen habe ich auch den Titel über diese Botschaft so gewählt, wenn böse Unterstellungen deine Beziehung überschatten. Wenn die Beziehung Christus ähnlich sein soll, die Beziehung zwischen der heiligen Dreieinigkeit widerspiegeln soll, dann müssen wir darauf Acht geben. Was sollen wir tun, wenn böse Unterstellungen meine Beziehung mit meiner Ehefrau, mit dem Ehemann, mit den Kindern, unter den Gemeindegliedern überschatten? Apostel Paulus war derjenige, dem hier etwas vorgeworfen wurde. Und lasst uns gleich in den Text schauen. Wie schon gesagt, viele Probleme gab es in der Gemeinde. Apostel Paulus hat in dem ersten Brief geschrieben, dass er zu ihnen kommt, dass er durch sie nach Mazedonien reist und von Mazedonien wieder zurückkehrt. Nun, das Erste hat gestimmt, er ist durch sie nach Mazedonien gereist, aber zurück kam er nicht mehr. Er hat seinen Plan geändert. Und das gab den Korinthern Grund genug, oder es war ein gefundenes Fressen für die Korinther, dass sie jetzt Paulus unterstellen konnten, dass er fleischlich ist. Wir haben hier eigentlich drei Unterstellungen. Im Vers 12 lesen wir, Paulus sagt, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit wandeln. Das war die Unterstellung. Paulus, du änderst deinen Plan, du bist fleischlich. Du wandelst in fleischlicher Weisheit. Die zweite Unterstellung, Vers 13. Paulus sagt, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest. Die Unterstellung hier war, Paulus sagt zwar etwas, er schreibt zwar etwas, aber meint etwas ganz anderes. Er ist nicht ehrlich, er ist heuchlerisch. Und die dritte Unterstellung ist ähnlich wie die erste. Im Vers 17 lesen wir, habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja auch Nein, Nein wäre? Einfach diese kleine Planänderung, kleine Anführungszeichen, für die Korinther war es sehr groß. Und sie haben angefangen, Paulus Vertrauen ins Zweifel zu ziehen. Sie haben Paulus nicht mehr so vertraut wie am Anfang. Wenn Paulus hier seinen Plan ändert, er hatte ja versprochen, zu uns zu kommen, jetzt kommt er doch nicht. Wenn er hier nicht vertrauenswürdig ist, wie sollen wir dann seinen theologischen Aussagen glauben? Dann ist alles anzuzweifeln, was er sagt. Was hat er uns über das Evangelium erzählt? Was hat er uns über Gott erzählt? Über Christus? Können wir diesem glauben? Und das sind diese bösen Unterstellungen, die jeder von uns hat. Denke einfach an deine Beziehung, vielleicht nicht an die schönsten Momente deiner Beziehung. Denke vielleicht an einen Menschen, mit dem du sowieso nicht so gut zurechtkommst. Wir sind alle Täter dieser bösen Unterstellung. Und ich rede in erster Linie zu mir selbst. Vielleicht hast du einen Ehepartner oder du stehst mit Kindern als Vater oder als Mutter in einer Beziehung. Du stehst mit Arbeitskollegen in einer Beziehung. Wie oft hörst du Dinge über dich, wo du sagst, das ist eine Unterstellung. Das ist böse. Das habe ich gar nicht so gemeint. Und in diesem Moment wird der innere Anwalt unseres Herzens aktiviert. Die Unterstellung ist noch nicht geschehen, schon wissen wir, was wir darauf antworten können. Und die Antwort ist meistens nicht, um die Beziehung zu erbauen, sondern um die Beziehung weiter zu zerstören. Was müssen wir tun, damit diese Beziehung, unsere Beziehung, Christus ähnlich wird? Und ich möchte dir heute anhand von unserem Text zwei praktische Hilfestellungen geben, was du tun kannst, wenn deine Beziehung unter falschen Unterstellungen leidet. Das erste ist, behalte ein reines Gewissen. Behalte ein reines Gewissen. Paulus schreibt hier im Vers 12, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens. Paulus sagt, mein Gewissen ist rein. Ich sehe, was ihr mir unterstellt, aber mein Gewissen ist rein. Warum konnte Paulus überhaupt über sein Gewissen sprechen? Und warum beruft er sich auf das Gewissen? Und die andere Frage ist, warum rühmt er sich dessen überhaupt? Ist es nicht falsch, sich einfach menschlich oder irgendetwas zu rühmen, was nicht Gott verehrt? Ja, das ist falsch. Aber Paulus spricht hier nicht von einem anderen Ruhm. Es gibt ein negatives Rühmen, bei dem man die eigene Ehre sucht, die eigene Anerkennung sucht. Und es gibt einen positiven Ruhm. Und dieser positive Ruhm äußert sich daran, dass wir etwas rühmen, aber dass das, was wir rühmen, gottzentriert ist. Und Paulus macht es genau hier in diesem Vers. Er sagt, wir sind mit Einfalt gewandelt und beachte nicht einfach in Lauterkeit, in göttlicher Lauterkeit. Und nicht einfach in Gnade, in göttlicher Gnade. Paulus beruft sich hier auf Gott selbst. Die Lauterkeit, die er an den Korinthern erwiesen hat, sie kam nicht von ihm selbst, sie war von Gott hervorgebracht. Genauso auch die Gnade, auf die Paulus sich beruft. Auch das Gewissen, ja, Paulus sagt, ich habe ein reines Gewissen. Das Gewissen ist weder eine Stimme Gottes noch das Gesetz Gottes. Wir müssen aufpassen, wenn wir über das Gewissen reden. Und Paulus spricht hier über das Gewissen in einer positiven Art und Weise. Das Gewissen ist die menschliche höchste Instanz eines Menschen oder ein Maßstab, wo der Mensch selbst anhand dessen, was er sagt, was er tut oder was er denkt, beurteilt. Mit dem Ergebnis, ist es gut oder schlecht. Und Paulus sagt, wenn ich mein Gewissen anschaue, so bin ich rein. Ich stehe rein vor euch. Diese Unterstellungen sind böse. Sie entsprechen nicht der Wahrheit. Warum konnte Paulus sich seines Gewissens rühmen? Wie gesagt, es ist möglich, dass der Mensch von seinem Gewissen her sich unschuldig fühlt, aber Gott ihn in seinem Wort verurteilt. Es ist aber auch die andere Extreme möglich. Dann, wenn ein Mensch sich nicht schuldig fühlt, oder wenn ein Mensch sich schuldig fühlt, Gott aber ihn in seinem Wort nicht anklagt. So sehen wir hier, beide Extremen sind möglich. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass das Gewissen tief im Wort Gottes getaucht werden muss. Wir können nicht das Gewissen oder unser Gewissen allein außerhalb des Wortes Gottes betrachten, sondern das Gewissen muss durchtränkt sein mit dem Wort Gottes und unter dem Wort Gottes stehen. Das Gewissen in der besten Position oder in der besten Lage muss genau das sagen, was das Wort Gottes sagt. Und wenn es die eine oder die andere Extrem ist, so muss man den Menschen helfen, anhand des Wortes Gottes sein Gewissen zu schärfen. Aber Paulus sagt, wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich meinen Wandel anschaue, so habe ich, und er führt hier drei Dinge auf im Vers 12, mein Leben habe ich vor euch in Einfalt gewandelt. Einfalt. Es ist eigentlich man begegnet diesem Wort vielleicht öfters in negativen Sinn. Er ist so einfältig. Ja, das ist so ein bisschen oberflächlich, vielleicht sogar dümmlich. Aber Paulus spricht hier von der christlichen Einfalt. Eine christliche Einfalt, sie ist nicht doppelzüngig. Weil Paulus sagt in Vers 13, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Wenn wir euch etwas sagen, dann meinen wir das auch so. Wir sind einfach. Wir sprechen nicht hohe Worte und meinen eigentlich etwas anderes, sondern wir sprechen geradeaus das, was wir meinen. Dann sagt er, wir sind vor euch in göttlicher Lauterkeit gewandelt. Und dieses Wort Lauterkeit, das ist ein altes Wort, besteht aus zwei Worten, geprüft im Sonnenlicht. Früher, wenn man Tonkrüge hergestellt hat, heute trifft man das wahrscheinlich nicht so oft, so hat man auf dem Markt, auch ein Käufer, der sich so einen Tonkrug kaufen wollte, hat diesen Tonkrug im Sonnenlicht gehalten und hat sofort die Risse gesehen und gemerkt, wie hoch die Qualität dieses Tonkrugs ist. Und auch ein Töpfer, der diesen Tonkrug hergestellt hat, konnte anhand von dem Sonnenlicht prüfen, ob die Qualität gut war. Und Paulus sagt, was mein Leben angeht, so, ich bin unter euch gewandelt, 1,5 Jahre war er bei ihnen. Sein Leben war vor ihnen offenbart. Sie konnten sein Leben unter dem Sonnenlicht prüfen, bildlich gesagt. Sie konnten genau wissen, was Paulus tut, ob das, was er sagt, seinem Leben entspricht. Oder ob er doppelzüngig ist. Und das andere, was Paulus sagt, dass er in göttlicher Gnade gewandelt ist. Das heißt, er hat selbst die Gnade Gottes geschenkt bekommen. Und diese Gnade hat ihn befähigt, diese Gnade auch an den Korinthern weiter zu erzeigen und weiterzubringen. Aber man könnte hier vielleicht meinen, Paulus hat uns immer noch nicht überzeugt. Ja, er sagt es ja. Er sagt ja von sich aus, was er gerne getan hat oder dass er in Einfalt gewandelt ist, in christlicher Einfalt, von göttlicher Lauterkeit war sein Wandel gekennzeichnet und von göttlicher Gnade. Aber wie können wir das bestätigen? Paulus bleibt hier nicht stehen. Er behält sein Gewissen rein und beachte, man kann ja fragen, warum tut Paulus das, was er tut? Warum ging er nach Korinth? Warum blieb er dort? Er wollte doch eigentlich am Anfang auch nicht dort bleiben. Erst als er ein Gesicht oder ein Wort von Gott bekommen hat, er soll in der Stadt bleiben, weil er dort ein großes Volk hat. Warum ist Paulus dort geblieben? Warum war sein Leben vor den Korinthern so geöffnet? Warum hat er dort gepredigt? Warum schreibt er hier diesen Brief, der sehr traurig, so wie es scheint, gewesen ist? Ja, die Beziehung hat gelitten. Beachte in dem Predigt oder in dem Text, was das Motiv des Paulus war, warum er wirklich sagen konnte, mein Gewissen ist rein. Im Vers 14 lesen wir, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen. Paulus sagt, ihr merkt es doch selbst, das, was wir euch verkündigen, wir möchten es zum Ruhm gereichen, zu eurem Ruhm, nicht zu einem falschen Ruhm, sondern er sagt ja hier, am Tag des Herrn, dann, wenn der Ruhm des Christus offenbart wird in Vollkommenheit. Und wir als Teilhaber der göttlichen Natur, so wie es Apostel Petrus sagt, teilhaben werden an diesem Ruhm. Nicht für uns selbst, sondern wir werden uns des Kreuzes rühmen und des Christus. Und Paulus sagt, für diesen Ruhm habe ich an euch gearbeitet. Habt ihr das nicht gemerkt? Im Vers 15 sagt er wieder, in dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zu euch zu kommen. Also in welcher Zuversicht? Was wollte er? Vers 15 weiter, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Paulus sagt, ihr Korinther, merkt ihr nicht, warum ich bei euch gewesen bin? Was ich euch eigentlich verkündigt habe? Ich habe gewirkt für euren Ruhm bis auf den Tag Christi, damit ihr eine weitere Gnadengabe empfängt durch meinen Besuch. In Vers 23 sagt Paulus, ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht gekommen bin. Noch nicht nach Korinth gekommen bin, um euch zu schonen. Paulus offenbart seine wahren Motive. Er sagt nicht, ich bin nicht gekommen, weil ich nicht zuverlässig bin. Nein, ich bin nicht gekommen, weil ich diese Krise gesehen habe. Das haben wir letztes Mal betrachtet, zwischen euch und mir, so dass ich wegfahren musste und sehr traurig wegfahren musste. Und ich habe mich dazu entschlossen, euch etwas Zeit zu geben. Ich wollte euch schonen, dass ihr darüber nachdenkt, was ihr tut und im besten Fall Buße tut. Um euch zu schonen. Es geht Paulus hier allein um die Korinther. Und auch Vers 24 spricht von seiner Motivation. Nicht, dass wir Herren sein wollen über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Verstehst du, warum Paulus ein reines Gewissen rühmt? Weil er in Einfalt göttlicher Lauterkeit und göttlicher Gnade bei den Korinthern war. Wie wirkt sich das aus? Er suchte sie in Christus fest zu gründen und er suchte ihr Bestes. Er suchte ihren Ruhm. Er suchte sie für Christus zu gewinnen. Das war seine Motivation. Und deswegen sagt Paulus, ich bin nicht in fleischlicher Weisheit gehandelt. In fleischlicher Weisheit zu wandeln bedeutet doppelzüngig zu sein. Das eine zu sagen, das andere zu meinen. Zu heucheln. Es bedeutet, nicht lauter zu sein, ja, voller Risse, wenn man dich im Sonnenlicht prüft, wenn man deine wirklichen Motive prüft, und das kannst du nur selbst in erster Linie. Wenn die Beziehung, in der du stehst, kriselt durch böse Unterstellungen, dann kannst du dich selbst prüfen, welche Motivation du jetzt hast, wenn du jetzt durch deinen innerlichen Anwalt versuchst, dein Recht, auf deinem Recht zu beharren, dein Recht bestehen zu lassen. Geht es dir um die Person, mit der du in einer Krise stehst, oder geht es dir um dich selbst? Wandelst du in deinen Beziehungen jedes Mal in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, Gottes Gnade? Hast du jetzt ein reines Gewissen, wenn du jetzt gerade an die letzte Konfrontation deiner Beziehung denkst? Ist dein Gewissen rein? Rein vor Gott, nicht vor dir selbst, vor Gott. Vielleicht war das im Auto oder zu Hause, in den verschiedenen Zimmern deines Hauses, im Badezimmer, am Esstisch. Du wurdest vor den Kopf gestoßen und dein Nächster hat dir etwas Böses unterstellt. Was du nicht getan hast. Hast du fleischlich gehandelt oder geistlich? In welcher Weisheit hast du gehandelt? für deine Gerechtigkeit gekämpft oder deinen Nächsten geschont, um Christi willen. Nicht gleich auf Gegenangriff gegangen, sondern um Christi willen ihn geschont, damit er zur Vernunft kommt. Zu seinem Wohl gehandelt. Vielleicht hast du aber auch selbst böse Unterstellungen gemacht. Wir lernen hier von Apostel Paulus, wie man bösen Unterstellungen begegnet. Aber vielleicht stehst du ja auf der Seite der Korinther und bist derjenige, der die bösen Unterstellungen gibt. Hast du gemerkt, wie abwertend sie geschaut hat? Sie meint es gar nicht so. Eigentlich will sie hier nur spionieren und gucken, wie wir hier so leben. Er hat was gegen mich. Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Das sind alles Fakten, die wir selbst falsch auslegen. Deswegen sind das eigentlich keine Fakten. Aber wir sagen, dass das Fakten sind. Wenn wir irgendeine Reaktion, sei es ein Wort, ein Gesichtsblick oder irgendetwas sehen, so legen wir es gleich aus. Und dieser Gedanke brütet in unseren Köpfen und irgendwann, wenn wir nicht davon ablassen, wenn wir diese böse Unterstellung nicht lassen, werden wir sündigen. Und wir sündigen eigentlich schon damit, dass wir diese böse Unterstellung tun. Unterstellungen treten auf, wenn Worte aus dem Zusammenhang gerissen werden und Tatsachen falsch interpretiert werden. Anstatt zu fragen, Moment, wie hast du jetzt das gemeint? Meintest du das und das und das? Nein, das meinte ich nicht. Ah, okay, alles klar. Und schon ist alles geklärt. Ist es schwer, so zu handeln wie Apostel Paulus? Er greift die Korinther ja nicht an, sondern er sagt einfach, er begegnet ihnen mit Liebe. Er begegnet ihnen mit einem guten Gewissen und mit der Gnade Gottes. Aber es ist doch so schwer. Wie konnte Paulus hier innehalten? Haben wir in solchen Situationen falsch gehandelt? Ja. Ich muss für mich sprechen, sehr oft. Wo können wir Hilfe holen? Wie konnte Paulus so stark bleiben und weiter auf das Wohl der Korinther bedacht sein? Und das ist der zweite Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Das ist die zweite Hilfestellung. Habe nicht nur ein reines Gewissen. Und wir haben gesehen, wie das Gewissen, auf welcher Grundlage das Gewissen rein bleiben kann. Sondern die zweite Hilfestellung ist, bleib gegründet in dem Evangelium. Bleib gegründet in dem Evangelium. Wie konnte Paulus innehalten, oder ja, nicht innehalten und anfangen, eine Gegenreaktion auszusprechen, die, und er wäre im Recht, sehr stark wäre und die Korinther vielleicht irgendwo hier und da sehr stark getroffen hätte. Wisst ihr wie? Vers 18. Doch Gott ist treu. Paulus anerkennt, dass die Korinther ihm gegenüber untreu sind, indem sie ihm falsche und böse Unterstellungen geben. Aber Paulus schaut nicht auf die Korinther in erster Linie, sondern er schaut auf Gott. Er sagt, Gott ist treu. Egal, welcher Mensch mir was unterstellt, in Christus, in Gott, habe ich die vollkommene Treue Gottes. Und meine Stellung hat sich in Christus nicht geändert durch diese Unterstellung. Überhaupt, was Paulus hier sagt, das ist das Evangelium. Doch Gott ist treu, Vers 18 und weiter, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Paulus nennt hier die Grundlage für sein Handeln. Wie kannst du deine Beziehung aufbauen, trotz der bösen Unterstellungen? Wissen, dass Gott treu ist. Wissen, welche Identität du in Christus hast. Wissen, was das Evangelium ist. Paulus, er sagt, Gott ist treu und bürgt für sein Wort in Bezug auf die Korinther. Er sagt, das, was ich sehe, das, was ich erlebt habe in eurer Mitte, die 1,5 Jahre bei der Gründung der Gemeinde und bei den ganzen Tätigkeiten, die er an den Korinthern mit Silvanus und Timotheus hatte, sieht er, dass Gott treu ist. Und er sagt, an euch, wisst ihr was? An euch merke ich, dass das Evangelium wahr ist, weil es in eurer Mitte bestätigt wurde, durch euer Handeln. Paulus sieht, dass das Wort Gottes bei den Korinthern nicht vergeblich gewesen ist. Er sieht, dass sie Buße taten. Er sieht, dass sie an Christus glaubten. Sie waren gegründet in Christus. Beachte, Vers 21. Er hat uns versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Und dann auch Vers 21. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat. Paulus sagt, wenn ich euch ansehe, ihr Korinther, dann sehe ich, dass Gottes Wort unter euch wahr geworden ist, weil Gott treu ist. Und warum sehe ich das an euch? Weil ihr Buße getan habt, weil ihr an Christus geglaubt habt, weil ihr in Christus fest gegründet seid. Er sagt es ja auch im Vers 24, denn ihr steht fest im Glauben. Er geht noch weiter, sagt in Vers 22, er hat uns versiegelt mit dem Unterpfand des Geistes in unsere Herzen. Er sagt, ich sehe in euch, dass der Geist wirkt. Und er bezieht sich sofort an die Seite der Korinther und sagt, uns. Er nimmt nicht die Gegenposition ein. Ihr Korinther gegen mich, ich gegen euch. Nein, er geht auf die Seite der Korinther und sagt, uns. Gott hat an uns gewirkt. Gott hat an uns diese Verheißungen erfüllt. Diese Verheißungen, an die Paulus hier denkt, alle Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, von der Erwählung, von der Berufung, von der Vergebung der Sünden, von der Annahme als Kinder Gottes, von der Rechtfertigung, ja, sogar von der Verherrlichung, die letztendlich in der Ewigkeit vollkommen sein wird. Paulus sagt, wenn ich euch ansehe und mich, so ist das Wort Gottes bei uns nicht Ja und Nein gewesen, sondern Ja. In Christus, oder Gott hat zu uns, zu mir und zu euch Ja gesagt. Ich möchte mich diesen armen Menschen annehmen. Ich möchte sie retten. Und wir haben dazu Amen gesagt. Wir haben darauf reagiert. Genauso wie im letzten Vers, glaube ich, in Offenbarung, wo Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Und die Antwort der Gemeinde, ja, Herr Jesus, komme. Paulus sagt, alles, was ich an euch sehe, ist, dass Gott in euch wirkt und dass er in uns wirkt und dass er treu ist. Paulus gründet nicht diese falschen, bösen Unterstellungen jetzt auf seinem Ego und möchte einen Gegenangriff starten, sondern er gründet seine Stellung in Christus fest und sagt, das Evangelium ist für mich das, was ausschlaggebend ist. Weißt du, ein häufiges Problem, warum unsere Beziehungen ausarten, ist, weil wir nur das sehen, was unser Nächster uns angetan hat, anstatt eine Gelegenheit, ihm das zu tun, was Christus uns getan hat. Jedes Problem, was zwischenmenschlich auftritt, in jeder Beziehung, gründet in der Beziehung zu Gott. Oder wird verursacht durch eine falsche Beziehung zu Gott. Wenn du ein Beziehungsproblem jetzt gerade vielleicht mit einem Nächsten hast, so zeugt es davon, dass die Ursache für das Problem in erster Linie nicht in deinem Nächsten liegt, sondern in deiner Beziehung zu Gott. Ganz gleich, welche Unterstellungen dir dein Nächster macht, ob er dich beschimpft, ob er dich beleidigt, ganz gleich, was er dir antut. Wenn sein Handeln dich herausfordert, wenn sein Handeln, seine Unterstellungen dich zornig machen, wenn es dich beleidigt, dich auf die Palme bringt, dann liegt das Problem in deiner Beziehung zu Gott. Nicht in der Beziehung zum Nächsten. Ich möchte, ja, vielleicht sagst du, aber mein Nächster hat doch hier Unrecht getan. Er hat doch hier etwas falsch getan. Er hat mir doch etwas unterstellt, was nicht wahr ist. Er hat mich bloßgestellt, er hat mich übervorteilt, er hat mich beleidigt, er hat mir etwas unterstellt. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich möchte nicht das Handeln deines Nächsten hier verteidigen. Aber was ich möchte, und darum geht es mir, es geht mir um dich, um deine Beweggründe. Warum verteidigst du dich, wenn böse Unterstellungen kommen? Warum willst du auf dein Recht bestehen? Und das, was du tust als Reaktion auf diese bösen Unterstellungen, ehren die Gott? Sind sie Christus-zentriert? Paulus schreibt zu den Korinthern in seinem ersten Brief: Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wenn es um Christus geht, wenn es um meine Beziehung zu Christus geht, warum lasse ich mich nicht lieber übervorteilen von meinem Nächsten? Weil ich in erster Linie meine Stellung in Christus nicht geändert wird dadurch. Und zweitens, weil ich so, wie Paulus auch an die Römer schreibt, wenn wir das Böse mit Guten vergelten, werden wir glühende Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Ja? Und er wird vielleicht selbst dazu bewegt, Buße zu tun vor dir. Und so hast du in erster Linie deine Stellung in Christus begründet und zweitens noch deinem Nächsten dazu geholfen, Christus festzugründen. Was sind denn deine Gründe, wenn deine Beziehung dich herausfordert und du dich zu rechtfertigen versuchst? Was sind denn die eigentlichen Gründe? Ist nicht der Grund die Ehre oder ja, deine eigene Ehre, deinen Ruf, den du vor Menschen versuchst groß zu machen oder gut darzustellen, zu verteidigen? Geht es nicht vielleicht mehr um deine Gerechtigkeit? Und am Ende, wenn diese Unterstellung geschehen ist und du diese Person angegriffen hast, hast dich verteidigt, hast eigentlich diesen Menschen mundtot gemacht mit deinen Argumenten, er kann nichts mehr sagen. Was kommt dann? Ein befriedigendes Gefühl. Ein Gefühl des Glücklichseins. Aber nur für einen Moment. Nur für diesen Moment. Weil morgen bist du wieder dabei, dich zu verteidigen. Paulus, er hätte volle Autorität zu sagen, was fällt euch eigentlich ein? Wisst ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt? Ich bin der Apostel Gottes, berufen nach dem Willen Gottes. Und wenn ich etwas sage, sagt das der Herr Jesus Christus. Kolosser Kapitel 1, Vers 25 sagt er, dass Gott ihn dazu berufen hat, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Ja, durch Paulus ist das Wort Gottes vervollständigt worden. Legt euch bloß nicht mit mir an. Ihr habt ja keine Ahnung, welche Macht Gott mir gegeben hat. Ich kann euch in einem Nu exkommunizieren, so wie es schon mal gemacht hat. Ihr könntet das Gleiche sagen wie zu den Galatern. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn an meinem Leib. Doch Paulus demütigt sich hier. Er kommt als ein Schwacher, weil er die Korinther stark in Christus machen möchte. Paulus kommt hier mit Traurigkeit, weil er die Korinther fröhlich in Christus machen möchte. Wenn deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, wird dich eine Beziehung zu deinem Mitmenschen, egal wer das ist, nicht aus der Bahn werfen. Auch eine falsche Unterstellung. Sie wird dich nicht aus der Bahn werfen. Sie wird dich dazu anleiten, dass du deinem Nächsten hilfst, diese Stellung, auf die du dich jetzt berufst, in Christus zu begründen und zu festigen. Und wozu das alles? Apostel Paulus sagt das in Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Das ist das Ziel. Die Beziehung, die kann kriseln. Die Bibel schreibt es hier ganz offensichtlich, hat die Beziehung zwischen Paulus und den Korinthern gekriselt. Aber wir können richtig reagieren. Wir können dabei das gute Gewissen behalten und unsere Stellung in Christus gründen. Und das wird die Beziehung nicht weiter zerstören, sondern aufbauen. Und wozu? Zum Lob Gottes. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die heilige Dreieinigkeit, für den Sohn, für den Heiligen Geist und für dich, dass wir daraus lernen dürfen, wie kostbar eine Beziehung ist. Herr, wie harmonisch handelst du als Vater mit deinem Sohn, indem du ihm alles in die Hände gibst und der Sohn am Ende alles wieder in deine Hände gibt und der Heilige Geist mittendrin ihn dazu befähigt und ihn verherrlicht und das alles zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, wenn ich mich anschaue, mein Leben, so kann ich sagen, dass meine Beziehung nicht immer von Freude gefüllt ist, sondern sehr oft von Schattenseiten. Hilf uns, auf dich zu schauen und auf die Beziehung in der Dreieinigkeit, um nach unserem Gewissen, wenn es soweit kommt, rein zu bleiben und unsere Stellung in Christus im Evangelium zu begründen und auf diese Art und Weise dich loben und verherrlichen. In dem Namen deines Sohnes und zu deiner Ehre bitte ich. Amen.